Es geht im Prinzip um das Optimieren der ganzen Stoffwechselvorgänge. Das heißt, wie kann ich mein Immunsystem speziell trainieren, um eben weniger krank zu sein, um gewappnet zu sein für alles, was da kommt im Alltag, um Viren, Bakterien und eben dem Alterungsprozess entgegenzuwirken.
Hallo und herzlich willkommen bei Gesund und Glücklich, dem Gesundheitspodcast der Oberösterreichischen Nachrichten. Ich bin Elisabeth Eidenberger, ich bin Head of Podcast and Audio bei den Oberösterreichischen Nachrichten. Ja, und ich bin immer noch die, die hier die Fragen stellt. Stellt euch mal Folgendes vor. Was wäre denn, wenn wir an unsere Gesundheit oder an den gesunden Körper genauso herangehen würden, wie ein IT-Experte an ein funktionierendes Computersystem? Indem man analysiert, naja, welche Dinge haben denn welche Auswirkungen auf das System, damit es möglichst lange problemlos funktioniert? Das klingt jetzt vielleicht auf den ersten Blick etwas verrückt, aber es ist ein Trend, der im Gesundheitswesen immer größer wird und auf den ganz viele Menschen aufspringen. Und deshalb sprechen wir auch im Podcast genau darüber, nämlich über Biohacking und Longevity. Was sich genau hinter diesen Begriffen verbirgt, das frage ich die Person, die mir jetzt gegenüber sitzt. Sie ist Fachärztin für Allgemein- und Viszeralchirurgie und Darmgesundheitsexpertin. Herzlich willkommen, Dr. Birgit Dinnewitzer.
Hallo, vielen Dank. Freut mich sehr, hier zu sein.
Ja, schön, dass du da bist und dass wir Zeit gefunden haben. Wir haben es ja lang schon probiert. Jetzt haben wir einen Termin gefunden. Ja, schön, super, dass wir uns gegenüber sitzen.
Genau.
Jetzt sage ich mal, du bist Expertin für Darmgesundheit. Wie kommt man denn da überhaupt zum Biohacking? Was hat denn der Darm mit Longevity zu tun? Was bedeutet denn das überhaupt?
Ja, also Darm hat natürlich viel damit zu tun, weil das ist das Zentrum unserer Gesundheit. Ich bin ja Bauchchirurgin von meinem Grundberuf mit Spezialisierung bei den Magen- und Darmspiegelungen und bin so auf den Darm gekommen sozusagen und bin über meine PatientInnen zum Reizdarmsyndrom gekommen, weil mir das immer schon interessiert hat, warum die den meisten Leidensdruck haben und ich sehe eigentlich nichts bei den Spiegelungen. Und deswegen habe ich mich da hineingetigert und über dieses Thema bin ich dann zur Nährstoffmedizin gekommen und die Nährstoffmedizin beschäftigt sich mit den Mangelzuständen, die uns helfen, gesünder zu werden. Das ist dann mehr von der Betrachtung Krankheit wieder gut zu machen, als mehr Gesundheit zu erhalten. Und wenn wir ans Gesundheit erhalten denken, dann geht es auch um die Vorsorge und die Prävention und da geht es dann eben genau in dieses Longevity-Thema hinein und da kommt man gar nicht drum herum, da kommt man zwangsläufig ans Biohacking-Thema und das hat mich selber fasziniert, natürlich für mich selbst auch, ja, und bin da immer mehr sozusagen in das Thema hineingerutscht und das taugt mir recht und mit der Nährstoffmedizin lässt sich das wunderbar verbinden und auch mit dem Darm, auch mit dem Reizdarm und auch mit den ganzen gesunden Menschen, die zu mir kommen, um eben gesund zu bleiben und länger gesund zu bleiben. Das ist genau das, was Longevity ist, länger gesund bleiben und nicht unbedingt von der Anzahl, von der Zahl älter werden, sondern vom biologischen her gesund älter werden und nicht Jahre herauszuschlagen, sondern einfach Lebensqualität.
Und es gibt einen wahnsinnig bekannten Vertreter, sozusagen ein bisschen so der Erfinder des Biohackings. Das ist der Dave Asprey, den habe ich mal rausgesucht. Der kommt eben aus der IT, der hat die ersten Server für ein kleines, feines Unternehmen, ein Startup namens Google damals betrieben und hat ziemlich viel Geld verdient, hat das dann auch wieder verloren, ist krank geworden und auch hat viel zugenommen, nennen wir es mal höflich so, und hat dann festgestellt, naja, was könnte er denn machen, damit er wieder gesund wird, dass er lang lebt, und hat eben seinen IT-Ansatz hergenommen. Also dachte, okay, wie mache ich es beim IT-System? Könnte ich doch mit meinem Körper auch so machen. Heute ist er eben einer der bekanntesten Vertreter, obwohl es mittlerweile sehr, sehr viele gibt. Und ich habe jetzt gesehen, er möchte gern seinen 180. Geburtstag feiern. Und das sagt er auch öffentlich. Und wenn man sich das überlegt, das wäre im Jahr 2153. Mal schauen, ob er das erlebt. Das
mal schauen, ob wir es erleben.
Und wir es erleben. Es klingt natürlich jetzt total schräg, 180 Jahre werden zu wollen. Aber klären wir mal diesen Begriff des Biohackings und des Longevity überhaupt. Was steckt denn da wirklich dahinter? Was bedeutet denn das für all jene, die sagen, vielleicht habe ich ja noch nie gehört?
Das heißt, wir wissen ja, ausgewogene, gesunde Ernährung spielt eine große Rolle. Wir wissen, da gibt's in der Ernährung zum Beispiel, in den Pflanzen gibt's Stoffe, sogenannte Antioxidantien, ja, die eben so freie Radikale im Körper, die uns altern lassen, bekämpfen. Und daher hat man dann schon ernährungstechnisch schon einmal Anti-Aging dabei, dieses Longevity-Thema dabei. Dann kommt Bewegung dazu, das heißt, über Sport kann man die Alterung sehr gut aufhalten. Und jeder von uns kennt, glaube ich, die Menschen, die jetzt in einem gewissen Alter, wo man sich denkt, naja gut, das ist, wie alt ist der und der überholt mich da oder macht da sehr viel Sport und mit einer Leidenschaft. Und das sind auch die, die meistens im Kopf dann sehr fit sind, weil sie sich eben neuroplastisch halten. Das heißt, unser Gehirn ist fähig, sich anzupassen. Und wenn wir im Gehirn viele Reize bieten, wie durch Änderung der Anforderungen der Muskulatur zum Beispiel oder eben gesunde Ernährung mit sozialen Dingen wie Freundschaften, Beziehungen, das hält uns neuroplastisch, das hält unser Gehirn jung sozusagen. Und es bietet immer neue Reize und dadurch altern wir langsamer biologisch. Und wir haben auch eine genetische Karte bekommen, so ist es auch, nur die hat einen kleineren Teil als unser Lifestyle tatsächlich. Aber was man wissenschaftlich gesehen hat, was der größte Anteil am Longevity-Thema ist, sind die guten Beziehungen zu den Menschen rund um uns. Das heißt, je besser die Qualität unserer Beziehungen ist, desto länger leben wir. Und das ist etwas, was tatsächlich signifikant wissenschaftlich ausgewertet wurde. Und das finde ich unglaublich spannend, dass es dann doch wieder die Basics sind, die den Großteil ausmachen für gutes Leben. Also,
es klingt ein bisschen so nach Dingen, die wir eh wissen.
Richtig.
Also es ist jetzt auch nicht komplett neu, es ist nur subsumiert unter diesem Begriff des Biohackings, des Longevity, dass man sagt, okay, man schaut sich das so ganzheitlich an. Mhm, man greift nicht so einen Bereich raus, sondern wirklich so dieser ganze Körper, richtig, die Zellgesundheit, also alles dieses Rumherum. Richtig. Wenn man so das Wort Hacking aber drinnen hat, dann hat man so ein bisschen das Gefühl, da geht es halt um
so was tun.
Die miesen Tricks irgendwie. Mhm, genau. So. Was sind denn jetzt so diese, sag ich mal, Top Tricks, Kniffe, sind es überhaupt so Geheimnisse? Oder was würdest du sagen, was sind so, wenn man ein bisschen das, teilen wir es ein bisschen auf, so in, vielleicht in Pakete. Ja?
Genau.
Reden wir mal über die Ernährung und über Nährstoffe und du sagst ja auch, Nährstoffmedizin ist so wahnsinnig wichtig. Mhm. Was wären da so Biohacks, wo du sagst, das sollte eigentlich jeder wissen und machen?
Prinzipiell Pflanzen, also verschiedenste, also wirklich Gemüse einfach so einbauen, dass man das täglich dabei hat und auch einfach den Regenbogen essen. Dann tut man sich am leichtesten, dass man wirklich am meisten Antioxidantien dabei hat und am meisten so Anti-Aging-Food dabei hat. Und dann genug trinken, das kann man nicht oft genug sagen. Und auch das, was man schwitzt oder an Bedarf hat, mit Elektrolyten auffüllen. Das heißt, auch das Magnesium nicht vergessen. Das ist zum Beispiel einer von den Biohacking-Tricks sozusagen, der auch nicht wirklich ein Trick ist, aber Muskulatur, Enzymvorgänge, also mehr als 600 Enzymvorgänge im Körper brauchen Magnesium. Und deshalb ist Magnesium so ein Grundbaustein, den man braucht und den man meistens dann über Supplements, das heißt über etwas, was man zugibt, zusätzlich zur Ernährung dann zugeben kann. Also ich war lange der Meinung, dass eine gesunde Ernährung absolut ausreichend ist und meine Werte sind aber dann schon so, dass gewisse Mängel bestehen und man sieht auch bei meinen PatientInnen, dass ganz viele im Normbereich sind. Aber eben der Normbereich ist ja eine statistische Auswertung unserer Bevölkerung. Das heißt, wenn wir Vitamin D anschauen zum Beispiel, dann sind unsere Normwerte natürlich sehr niedrig, weil wir auf der nördlichen Halbkugel wohnen und nicht so viel Sonne abkriegen, schon gar nicht im Winter. Dementsprechend sind die Normbereiche sehr weit unten. Und wenn ich jetzt in diesem Normbereich ganz unten bin, dann habe ich eigentlich, wenn ich jetzt aus Johannesburg kommen würde oder aus Griechenland, dann hätte ich einen massiven Vitamin D-Mangel. Und um das geht's, dass man diese Werte optimiert, damit man eben nicht an der Untergrenze kratzt und sagt, naja, ja, ist normal, sondern an der Optimalgrenze oben. Und das aber eben auch nicht übertreibt, sondern mit Sinn macht. Und da stehe ich total dahinter, dass man zuerst seine Werte kennen sollte.
Das wollte ich gerade fragen. Also das klingt danach, als würde man zuerst mal eine ganz intensive Untersuchung brauchen, der Blutwerte, genau, dass man überhaupt weiß,
Wo steht man überhaupt?
Genau, weil jetzt, ja, nicht, genau, dass jetzt alle glauben, jetzt muss ich Magnesium einschmeißen. Und
genau. Obwohl beim Magnesium kann jetzt nicht viel passieren, also dass man nicht Durchfall kriegt. Ja, genau. Aber da kann man nicht viel überdosieren, wenn man es braucht, dann für die Verdauung, dann ist das auch gut. Aber sonst, da kann man jetzt nicht viel anstellen. Aber man kann sehr wohl viel anstellen. Also ich habe immer wieder PatientInnen bei mir in der Praxis, die massiv überdosieren, ohne es zu wissen. Und wo ich dann auch Werte sehe, wo man denkt, also dass da noch nichts Gröberes passiert, ist auch erstaunlich, aber ich habe auch die kommen mit so Kribbeln in den Fingern oder Nervenproblemen, die dann tatsächlich von Überdosierungen kommen, weil sie komplex Supplements nehmen, also so Kapseln, wo alles drinnen ist. Mhm. Und dann ist natürlich ein Nährstoff mehr drinnen als die anderen, und wenn man dann drüber geht über die Dosierung noch und sagt, ich will mir mehr tun, mehr Gutes tun, also viel hilft oft einmal nicht viel. Und man muss ja wissen, was man misst, ja, weil wer viel misst, misst viel Mist, ja. Das ist auch in der Medizin so. Das heißt, ich muss auch wissen, was ich damit anfange. Wenn ich mich mit den Leberwerten nicht auskenne, dann wäre es gut, dass ich die nicht messe, weil ich dann nicht weiß, was ich tun soll, wenn das rauskommt, dass da jetzt was vielleicht nicht so ganz passt. Und wenn man sich damit beschäftigt, dann weiß man, manche Sachen sind harmlos, sind einfach nur Lifestyle, und manche Sachen sind dann wirklich so, dass ich sage, da ist eine sogenannte Red Flag, also eine rote Flagge, wo ich sage, da müssen wir nachschauen, da passt was nicht. Und Gott sei Dank ist in den meisten Fällen einfach Lifestyle oder so, dass man sagt, von der Ernährung Mangelerscheinungen. Die meisten sind Vitamin B12 defizient, also am unteren Bereich vom Normalbereich, weil wir einfach keine großartigen Fleischesser mehr sind. Das heißt, auch Leberinnereien, wo halt viel Vitamin B drinnen ist, essen die wenigsten, was ja auch gut ist, weil es eben in der entzündlichen Richtung auch nicht so gescheit ist. Und deswegen muss man schauen, habe ich einen Vitamin B12-Bedarf zusätzlich? Schaffe ich das? Wo ist ein Vitamin B12 überhaupt drinnen? Und meistens kommt man dann drauf, in der Menge, wo ich es bräuchte, kriege ich das nicht so richtig hin. Und dadurch hat man dann oft einen Eisenmangel dann wieder auch, wo Vitamin B12 gebraucht wird, wo Folsäure gebraucht wird. Und auch, ja, es hängt einfach so viel zusammen im Körper. Es ist, wenn ihr Histaminunverträglichkeit habt zum Beispiel, dann gibt es ein Schnippelwerkzeug im Darm, das nennt man DAO, die Aminohistam-Oxidase, und die schnippelt uns das Histamin klein. Und wenn wir da einen Mangel haben, dann kann es aber sein, dass Kupfermangel da ist. Und das, die DAO, also dieses Enzym, braucht Kupfer, damit es überhaupt gebildet werden kann. Das heißt noch lange nicht, dass ich einfach die DAO nicht habe und histaminintolerant bin, sondern vielleicht fehlt mir ein Nährstoff, dass die gebaut werden kann. Vielleicht könnte das der Körper. Und das ist eben dieses Biohacking auch, dass ich sage, wie ein Computer, was fehlt, wo stecke ich was ein, was hat mit wem zu tun und wo habe ich einen Stromausfall. Also das stimmt sehr wohl, also das ist auch sehr spannend. Nur das große Ganze darf man nicht vergessen, weil diese ganzen Gadgets oder Tricks und Tipps, die kleinen, das ist diese 10% Optimierung. Und die 80%, die sind diese typischen Sachen, wie genug Schlaf zu kriegen. 7 Stunden pro Nacht zumindest, ja. Dass man das auch kontinuierlich halten kann. Und ja, wir haben alle ein Leben und das geht einmal auf und ab. Manche haben Kinder, manche haben einfach viel zu tun gerade in der Arbeit und können den Stress auch nicht gerade so ausblenden. Aber man kann was tun, damit man sagt, okay, ich habe einen Schlafmangel, was tue ich? Ich schaue zum Beispiel, und das kommt wieder vom Biohacking, dass man Tageslicht optimiert lebt. Das heißt, das ist so ein Top-Tipp, dass man mit dem Tageslicht aufsteht und mit dem Sonnenuntergang unter, also nicht untergeht.
Der Winter werden die Tage wieder kurz. Genau. Also das heißt, im Winter kann ich eigentlich die Tage dann getrost kurz sein lassen. Aber um 4 ins Bett geht dann auch nicht.
Da kommt das Biohacking ins Spiel. Genau das ist der Punkt, wo man sagt, genau das, wenn man weiß, dass man eben das nicht machen kann, was die wenigsten von uns können, dann muss ich mir überlegen, was kann ich denn tun? Das heißt, kann ich im Badezimmer vielleicht eine Tageslichtlampe reintun? Das heißt, das sind Glühbirnen, die mir Tageslichtfrequenzen geben und damit wache ich dann mit Tageslicht auf. Und das passiert im Körper, dass dann das Schlafhormon runtergeht und das Stresshormon, das wir da gesunderweise brauchen, raufgehen kann. Das heißt, da spart man den Kaffee, wenn ich höre, ich komme ohne Kaffee nicht einmal irgendwo hin, dann ist meistens ein Zeichen davon, dass ich meinen Schlafrhythmus nicht ganz einhalte, meinen eigenen Chronotyp, also was ich eigentlich bin ja Spätaufsteher, bin ja Frühaufsteher, mag ich es gern, bin ja Nachteule und so weiter, wenn ich das übergehen muss oder will, dass ich dann sage, okay, was kann ich dann für mich tun? Das heißt, Tageslichtlampen, dann Grounding, das heißt, das klingt jetzt sehr toll.
Ja.
Das ist allerdings ganz einfach, das ist einfach nur barfuß auszustellen. Das heißt, wenn man jetzt einen Balkon hat oder bestenfalls eine Wiese, dann sollte man das nutzen, um Reize zu setzen, dass ich merke, okay, ist es kalt an den Füßen, kitzelt es, das gibt Impulse. Die Biohacker sagen, dass da die Elektronen wieder in die richtige Bahn kommen und dass das elektrische Impulse gibt und damit das alles gestartet wird anders. Als Ärztin weiß ich jetzt nicht ganz genau, ob das wirklich so ist, aber das ist mir auch wurscht, das tut total gut. Und das sind die Reize, die zum Hirn gehen und ständig Informationen geben. Und allein dadurch war ich munter und mein Körper kann sich tatsächlich auf den Tag einstellen. Und das ist tatsächlich die gesündere Variante, als den Kaffee halb schlafend runterzukippen. Ja.
Eben über Kaffee lässt sich wahrscheinlich auch streiten, wenn es um die Nährstoffe geht.
Nein, oder? Das ist gesund.
Ist gell? Gesund?
Ja,
in,
aber Kaffee ist gesund, in Maßen. Ja.
Wie bei allem.
Wie bei allem. Die Dosis macht es gibt. Mhm. Nein, es ist voll von Polyphenolen und gesunden Dingen. Also Kaffee ist super. Mhm. Kaffee ist auch für die Leber gut.
Mhm. Na bitte, haben wir auch wieder was gelernt.
Ja.
Aber eben auch dieses mit gut gesunder Schlaf, da gibt es übrigens auch eine tolle Podcast-Folge schon, mit sich drausstellen, sich hineinspüren in die Füße, das klingt auch sehr viel nach so, sich nach innen ein bisschen mehr nach innen zu besinnen,
genau.
Wieder mehr reinzuspüren
genau.
In sich.
Richtig.
Weil wir sind ja schon sehr nach außen orientiert,
richtig.
Gerade in dieser hektischen Zeit, in der wir leben.
Ganz genau. Und das meine ich mit dem, dass man, wenn man Grounding macht, klingt das super. Und das ist der Biohacking-Teil, aber der banale Teil ist der, dass ich mich mal 5 Minuten nur mit mir beschäftige und gar nichts anderes zum Tun habe und allein das schon gesund ist, massiv. Und wenn ich dann noch draußen stehen kann, dann merke ich halt auch, ist es kühl, ist es warm, ist da jetzt die Sonne, ich merke, die Tage werden kürzer, länger. Also das sind alles Wahrnehmungen, das eigentlich eine Meditation ist dann schon. Und das bringt auch schon sehr viel. Umgekehrt am Abend, wenn die Tage länger werden, dann kann man sich helfen, indem man sagt, okay, vielleicht sollte ich nicht das Neonlicht so aufdrehen, dass ich wirklich bis 22 Uhr Flashlight habe und mein Körper gar nicht weiß, wann Abend ist. Eine Stunde vor dem Schlafengehen Lichter dimmen, am besten wäre Kerzenlicht, aber soll ja nicht alle abbrennen. Also von dem her gibt es das Biohacking-Gadget dann dazu, das ist die Tageslichtbrille, diese Blue-Blocking-Brillen und da gibt es eben Filter, das ist die gelbe Brille, die filtert nur Computerlicht, Blaulicht, das haben wir eh, also Blaulichtfilter auch am Handy oder so, aber es gibt auch noch die Orangen, die dann mehr filtern und man sollte die roten aufsetzen, die alles ausblocken. Ich finde es ein bisschen mühsam, so rote Brillen aufzuhaben dann am Abend. Nebenbefundlich ist dann der Mann ein bisschen irritiert, muss ich sagen, wenn ich so herumlaufe. Aber, und lesen ist auch so ein bisschen strange mit so einer Brille. Aber ich habe es ausprobiert und es ist wirklich so, dass der Körper besser runterkommen kann. Nur gescheiter ist, meiner Meinung nach, und einfacher, dass man eine Stunde vorm Schlafengehen alles abdreht. Das heißt, dass man analog ein Buch liest. Oder einfach einmal nichts tut, ja. Und einmal vielleicht strukturiert den nächsten Tag angeht oder was habe ich zu tun oder sich ein bisschen besinnt drauf, was war halt gut, was war halt nicht gut, vielleicht Tagebuch schreiben, was auch immer, was einem so einfällt. Aber das macht plötzlich die Zeit, diese Stunde auch länger, weil ja, streamen ist so das, wo die Zeit am wenigsten, am schnellsten vergeht und bringt man am wenigsten. Das heißt, das ist eigentlich Stress für den Körper.
Und dieses das machen wir aber so gerne am Abend.
Genau,
oder?
Richtig.
Noch vom ins Mach Bett gehen, dann
genau.
Ein bisschen
Mach ja. Und
Fernsehen.
Das ist aber das, genau. Das ist dieses, geht's mir gut oder geht's mir nicht gut? Was will ich verbessern, optimieren? Und da ist auch wieder so 70, 30, 80, 20. Das heißt, wenn ich 80% gut mache, dann darf ich ja 20% andere Dinge machen. Und es ist ja wichtig zu wissen, habe ich einen Vollstress gehabt und will mir wirklich was Gutes tun, schalte ich jetzt ab. Ich brauche den Schlaf, weil ich morgen wieder fit sein muss. Dann werde ich achtsamer sein, als wenn es eh alles so okay ist und passt schon. Also das kommt immer darauf an, was man will und wie man sich eingeschränkt fühlt dadurch.
Mhm. Weil jetzt sind wir schon ganz stark in diesem Selbstoptimieren natürlich drinnen. Man schaut, dass der Körper möglichst lang gesund bleibt, dass ich ihm die Nährstoffe gebe, die er braucht und die Beziehungen haben wir schon gesprochen und guten Schlaf und so weiter. Wo ist denn für dich die Grenze dieses Biohackings, dieser Selbstoptimierung, dass es nicht erst wieder in Stress irgendwie umkippt, dass ich das alles zu tun habe?
Sobald es ein schlechtes Gewissen macht, wenn man es nicht macht. Das heißt, das ist gleich wie mit dem Tracking, mit den Uhren. Ich habe selber so einen Ring, der trackt, ja. Aber ich schaue manchmal gar nicht drauf. Ja. Und es gibt Tage, wo ich es vergiss und dann habe ich schon längst keinen Akku mehr. Wenn das mir sagt, dass ich gestresst bin und mehr Schlaf brauche, finde ich das sehr wertvoll und ich bin auch achtsamer geworden durch das Tracking. Also ich merke das auch selber. Nur man kann leicht reinkippen, dass wenn das einmal was zeigt, dass man dann sich denkt, oh, was ist denn jetzt los, jetzt muss ich was ändern, um Gottes Willen. Und sich nicht fragt, geht's mir wirklich jetzt schlechter? Habe ich jetzt wirklich ein Defizit? Also diese Selbstreflexion geht dann oft einmal flöten. Und wenn ich den Tagesverlauf nach den Gadgets und nach dem Biohacking richte, dann glaube ich, geht's auch in die falsche Richtung. Weil dann können die Grundbedürfnisse, wie eben gute Beziehungen, Liebe, gute Ernährung, Genuss, ja, solche Sachen kommen dann zu kurz, weil wenn ich nicht bei Freunden am Abend sitzen kann, weil ich jetzt schlafen gehen muss, das ist dann ein Muss und nicht ein Darf. Und da, glaube ich, verliert sich für mich das Biohacking in die positive Richtung. Da, glaube ich, ist das mehr Stress für den Körper als was anderes.
Jetzt haben wir einen Bereich noch nicht besprochen, das ist das Thema der Bewegung und des Sports. Was muss ich denn mit meinen Muskeln tun? Was gibt es denn da für Biohacks?
Prinzipiell ist das Wichtigste, ist die Muskeln ordentlich zu bewegen. Und je älter man wird, und das ist gerade bei Frauen hormontechnisch sehr wichtig, ab 40 spätestens sollten Frauen Gewichtstraining machen. Wollen die wenigsten Frauen hören. Und bevor Frauen Gewichte in die Hand nehmen, machen sie ganz viele andere lustige Sachen. Und es gibt zwei Aussagen, die mir ganz gut gefallen. Das eine ist Training. Ist was, wo ich ein Ziel habe. Das heißt, was will ich damit? Und das sich zu fragen, ist schon ganz gut, weil was will ich mit Training, dann nehme ich auch andere Sachen in Kauf. Sport ist Spaß. Das heißt, wenn ich einen Sport habe, der mir Spaß hat, dann haltet mich das auch gesund, dann habe ich eine gute Leistung vom Herzen. Das ist Cardio-Training, das ist super. Aber Training ist Muskelaufbau, weil wir verlieren Muskeln. Und was ganz super ist, wo man es merken kann, ist an der Griffkraft. Wenn man mal merkt, dass man ein Glasl Marmelade nicht mehr aufkriegt, das ist tatsächlich signifikant, also gibt es eine große Studie dazu. Griffkraft hat mit Muskelkraft zu tun. Das heißt, wenn das abnimmt, ist das das Erste, wo man es merkt. Und ganz merkt, dass es linear dazu ist, wie viel Muskeln ich selbst verliere.
Und also das nächste Mal ausprobieren beim Marmeladeglas.
Genau, ob es wirklich noch so geht.
Ob es nur geht, ob es Helferlein braucht oder nicht.
Genau, weil dann wäre es Zeit für Muskeltraining tatsächlich. Mhm. Und das ist wirklich etwas, wo man dann, finde ich, mit einem Trainer, mit einer Trainerin gut beraten ist, weil die einen auch fordert oder der einem dann sagt, na, das geht schon noch schwerer, weil man belügt sich halt gern selbst oder lügt sich in die Tasche, also ich zumindest. Ja,
ja.
Das sind also Dinge, die jetzt beim Gewichtstraining halt ganz leicht passieren können. Aber das bringt uns extrem viel. Unsere Muskeln sind die Anti-Aging-Biohacking-Waffe schlechthin. Die haben so viel Energie, produzieren extrem viel ATP, also Energie, pure Energie, fressen uns den Blutzucker weg, halten uns gesund tatsächlich. Das heißt, wenn ich jetzt merke, ich habe einen Blutzuckerspiegel, der so ein bisschen steigt, also ich habe jetzt ein Essen, nur Spaghetti. Das sind Kohlenhydrate, die halt gleich einmal einen Blutzuckerspiegel machen. Je mehr Spikes ich im Leben habe, desto eher habe ich das Risiko an Diabetes, an Blut, an Zuckerkrankheit, an Zucker zu erkranken, an Diabetes zu erkranken. Das heißt, ich will diese Blutzuckerspitzen vermeiden. Wenn ich aber trotzdem sage, naja, jetzt habe ich aber das gegessen, was tue ich jetzt? Weil dann kriege ich irgendwann eben diesen Blutzuckerspike. Dann brauche ich nur unterm Tisch 10 Minuten meine Füße so bewegen, dass ich immer wieder auf und ab, die Füße auf und ab bewege, weil der Muskel da hinten ist ganz groß. Und wenn der sich kontrahiert, das reicht, dass er sich zusammenzieht. Das muss keine wahnsinnige Bewegung sein. Dann zieht der Zucker. Okay, der braucht Glucose. Mhm. Wenn ich da die Uhr einstelle, 10 Minuten diese Bewegung mache, dann habe ich keinen Blutzuckerspike. Das ist extrem
super
spannend.
Hack.
Kann man auch beim Fernsehen mit einem Mineralwasserflasche und Bizeps-Training machen, was aber nichts mit Gewichtstraining zu tun hat, sondern einfach nur diesen Zucker wegzukriegen. Mhm. Das ist ein Biohacking-Trick.
Wir machen es nämlich meistens umgekehrt. Wir machen eine Runde Sport und danach hauen wir uns die Spaghetti rein, oder?
Genau, und da sollten wir eigentlich Proteine hauen, weil das ist das, was uns den Muskel wieder aufbaut. Ja. 90 Minuten nach dem Training ist die wichtigste Mahlzeit des Tages und die sollte proteinlastig sein und Gemüse beinhalten und Kohlenhydrate natürlich, aber in einem richtigen Verhältnis. Und die Reihenfolge vom Essen einhalten, das ist auch so ein Biohacking-Trick. Mhm. Zuerst das Gemüse, das macht einen Film am Magen und Darm, sagt man zumindest, ich jetzt als Magenspiegelungsexpertin wage das fast zu bezweifeln, weil ich glaube, dass sich alles vermischt. Aber dennoch ist es so, dass wenn das Gemüse zuerst ist, dann ist es zumindest ganz auf.
Stimmt.
Also das ist für mich die logische Erklärung. Ja. Und danach das Protein und die Fette. Und dann kann sich der Körper tatsächlich darauf einstellen, was er braucht. Also das ist wie Tetris. Wenn alle Blocks gleichzeitig kommen, dann tut er sich schwer. Wenn es hintereinander kommt, dann ist Level 1 und dann kann er sich suchen, was er braucht. Und gleichzeitig schaffe ich gar nicht mehr so viel Kohlenhydrate danach. Also ich kann mich nicht mehr überessen, weil Packel Chips oder Kartoffeln oder Pasta, da schafft jeder mehr. Mhm. Und zu viel. Das ist überhaupt kein Problem. Schaffe ich zu viel Steak oder zu viel Eiweiß? Geht nicht. Also das ist so das, wo man eher das Gefühl hat, boah, na, ich kann nicht mehr. Das macht Sättigungsgefühl. Das heißt, wenn ich wirklich abnehmen will oder da in die Richtung gehen will, gesund zu bleiben und Muskelaufbau zu betreiben, dann ist Proteine und Fett das, was mich lang satt hält und dann die Gemüse dazu, was mich lang gesund hält.
Ich habe gelesen, dass man mal nach dem Essen, wenn man das Gefühl hat, mag ich noch Nachschlag oder nicht, lieber mal 10 Minuten warten soll.
Genau. Dann setzt das Sättigungsgefühl ein.
Genau.
Großes Glas Wasser trinken, ja, ob man jetzt wirklich was braucht. Musterunterbrechung ist auch das, wenn man fad ist und dann brauche ich jetzt Schokolade, brauche ich sie jetzt wirklich, weil man fad ist oder habe ich über den Tag zu wenig Kalorien gekriegt? Und das ist auch das, wo ich sage, wenn man Essen ganz streng gesund beachtet, dann ist es so, dass oft dann Dinge entstehen, wie man möglichst gesund isst und dann eigentlich im Fazit, wenn ich die Ernährungsprotokolle von meinen PatientInnen anschaue, zu 90% essen alle zu wenig von den Nährstoffen her. Weil, nein, das macht ja dick und wenn ich so viel und das kann ich nicht und das geht nicht. Aber in Wahrheit haben wir dann so wenig Nährstoffe gekriegt, dass wir am Abend eben genau den Heißhunger auf Fettes und Süßes haben. Wenn das kommt, ich brauche was, das ist Kalorienhunger. Und gleichzeitig bringt mein Körper dabei, auf Sparflamme zu arbeiten, weil er sagt, wahrscheinlich ist ein Kriegszustand, ich weiß gar nicht, von kriegen wieder was. Also wenn ich wieder was kriege, dann speichere ich es, weil das ist viel gescheiter, wenn ich speichere, weil wer weiß, wann ich wieder was kriege. Und dann kriege ich nur wenig. Ist schlecht. Und eben, wenn man genug isst und eben Proteine, Fette, Gemüse isst, dann habe ich meine ganzen Antioxidantien drinnen, bin gut satt, brauche nicht mehr. Und habe eben diese Heißhungerattacken nicht. Und das Zweite, wo ich es nicht kriege, ist Schlaf. Wenn ich nicht ausgeschlafen bin, das ist auch wissenschaftlich erwiesen, habe ich Heißhunger. Ist oder kann ich gar nichts dafür.
Ja, genau. Das erlebe ich an mir wirklich. Also wenn ich schlecht schlafe, schwierig am nächsten Tag.
Man isst statistisch 25% mehr. Mhm. Das ist extrem viel, finde ich.
Und jetzt sind das ganz viele Dinge und auch echt coole Hacks, wo man bei doch so vom Grundlegenden her sich denkt, ja, das weiß ich eh. Wie schafft man es denn jetzt, dass man es durchzieht?
Indem man sich bewusst wird, was das Gegenteil einfach auslösen kann. Das heißt, Herzinfarkt, Schlaganfall, das weiß man mittlerweile schon. Nur jeder hat so ein bisschen das Gefühl, das wird mich nicht betreffen. Und ich habe ja jetzt nichts. Also es ist natürlich und menschlich, dann zu agieren, wenn man was hat aus der Krankheit. So wie der Biohacker Number One. Ja, also der ist auch erst draufgekommen, wo er was gehabt hat. Ja, das ist ganz menschlich, das ist unsere Natur. Aber je mehr man sich in das Thema einlässt, desto mehr wird einem bewusst, dass die Dosis das Gift macht und einfach viel weniger dazugehört zu dem Longevity, dass eben mehr die Konsequenz dazugehört. Und das dauerhaft zu machen, weil jedes Gadget, was ich mir kaufe, wenn das in der Schublade liegt, nutzt das auch nichts. Und die Gadgets machen eben nur diese 5%, das weil sie halt lustig sind, aber die hält man nicht durch. Das, was man durchhaltet, ist eben das, schaue ich auf mich. Und wer gern Sauna geht zum Beispiel und danach in ein eiskaltes Bad hupft, das ist das, was Biohacker eben maximal trainieren, gibt's schon seit über 100 Jahren. Ja. Und das ist der Biohacking-Trick Nummer 1, ist das Eisbaden. Und was noch mehr bringt, ist Sauna gehen und danach Eisbaden, also halt einfach in das kalte Wasser hupfen. Und das ist Immunsystemtraining.
Und da gibt's auch eine schöne Podcast-Folge dazu.
Genau.
Wunderbar.
Ja.
Vielen lieben Dank. Zum Abschluss eine Frage, die alle kriegen. Was ist denn die eine Sache, die dich gesund und glücklich macht und die du jeden Tag machst?
Jeden Tag? Jeden Tag ist eine schwierige Antwort jetzt. Dann ist meine Familie, die Beziehungen. Die machen mich am glücklichsten, weil da schaue ich am meisten auf mich.
Schön. Ich sage vielen Dank. Danke fürs Gespräch.
Danke auch.